Sie hören den Podcast der Kulturregionale. Mareike Knobloch und Annika Rachor vom Projektbüro Kulturregion sind im Gespräch mit Macherinnen und Machern des Festivals von Stadt und Landkreis Hildesheim.
Hallo, wir sind Finja und Flora und wir übernehmen heute eine Folge des Kulturregionale Podcasts und wollen dabei einmal über die Jazztime und einmal über Teilhabe sprechen. Ich glaube, wir starten einfach mal rein mit einer kleinen Vorstellung von uns selbst und unserem Gast. Also ich bin Flora, ich studiere Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis an der Universität Hildesheim mit den Fächern Theater und Musik. Und neben mir sitzt Finja.
Genau, ich bin Finja, ich studiere fast das Gleiche wie Flora, auch an der Uni Hildesheim, auch Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis, allerdings mit den Fächern Theater und Literatur. Also ich habe gar nicht so viel mit Musik am Hut, aber wir haben gemeinsam ein Seminar, das sich nämlich mit Teilhabe, wie Flora gerade schon gesagt hat, auseinandersetzt. Dieses Seminar heißt Und jetzt alle, kulturelle Teilhabe und Demokratie, eine kritische Begleitung der Kulturregionale Hildesheim und wird geleitet von Maria Nesemann. Und um das einmal hier erwähnt zu haben, wir beide sind nur diejenigen, die jetzt im Podcast sprechen. Wir sind eigentlich aus einer etwas größeren Gruppe, die die Podcast-Folge heute ein bisschen vorbereitet hat. Deshalb einmal auch die Namen erwähnt von Anna, Damaris und Lina, die das Ganze mit uns vorbereitet haben. Wir begrüßen jetzt ganz, ganz herzlich in dieser Podcast-Folge über Teilhabe bei der Jazztime im Rahmen der Kulturregionale Waldemar Lorenz von der Jazztime. Magst du dich einmal vorstellen und erzählen, wer du bist und was du bei der Jazztime so machst?
Ja, also Namen habt ihr schon gesagt. Ich bin Waldemar Lorenz und meine Aufgabe bei der Jazztime ist seit 1984 mit die Auswahl der Künstler und die zu buchen. Und dann versuche ich auch an das Geld von anderen Leuten ranzukommen. Das heißt, Sponsoren zu bekommen. Und ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Wunderbar. Um noch ein kleines bisschen mehr über dich zu erfahren, haben wir uns überlegt, wir starten mit einer kleinen Jazztime-bezogenen Schnellfragerunde. Die hat Flora vorbereitet. Magst du da einmal reinstarten?
Genau, das Format ist wahrscheinlich bekannt. Ich werde jetzt so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und du antwortest einfach mit der ersten Sache, die dir in den Kopf kommt. Also, lieber Konzert organisieren oder Besucherin sein?
Lieber organisieren.
Lieber durchgeplant oder offen für Improvisation?
Nein, durchgeplant.
Lieber Free Jazz oder New Orleans Jazz?
Irgendwas dazwischen.
Lieber ein Stammpublikum oder immer neue Gesichter?
Oh, lieber immer neue Gesichter.
Lieber Podcast oder Radio hören?
Beides.
Und jetzt noch zwei Fragen. Der Lieblings-Jazz-Standard?
Girl from Ipanema.
Und das Lieblingsinstrument auf der Bühne?
Saxophon.
Sehr gut.
Girl from Ipanema kannte ich sogar auch. Mit meinem beschränkten Jazzwissen konnte ich damit sogar was anfangen hier. Genau. Wir sprechen ja jetzt über Teilhabe und haben jetzt schon so ein bisschen was erfahren über dich. Ich fand es gerade ganz spannend, dass du meintest, lieber durchgeplant als Improvisation, weil ich ja Jazz immer mit Improvisation verbinde. Aber bei einem Festival ergibt das natürlich auch voll Sinn. Und da haben wir uns gefragt, bei diesem Festival, was ist denn eigentlich euer Verständnis von Teilhabe oder dein persönliches Verständnis von Teilhabe?
Naja, das sind zwei Bereiche. Zum einen die Teilhabe natürlich für die Besucherinnen und Besucher, die kommen, und zum anderen vielleicht auch Teilhabe, also das heißt, irgendwo im Team mitzuarbeiten.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Da haben wir uns auch vorher schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Wir beide haben am Montag uns das Ganze einmal aus Publikumsperspektive anschauen können und waren da echt überrascht irgendwie. Also ich zumindest war sehr überrascht über das Publikum, das da war. Insbesondere, weil ich dachte, dass Jazz so eine Nischenmusik sei, wo ganz, also ich habe ehrlicherweise erwartet, dass gar nicht so viele Leute da sind. Und dann war es total voll und wir standen so irgendwie voll im Gedränge irgendwann. Und das war ganz spannend für mich zu sehen, dass auch ein Jazzfestival dann so viele Leute anlocken kann. Und was ja voll was Besonderes ist, ist, dass das Ganze stattfindet auf dem Vorplatz vor dem TFN, also dem quasi Stadttheater in Hildesheim, und einfach kostenlos zugänglich ist. Also natürlich seid ihr froh über jede Art von Spende oder ihr verkauft ja so Pins, die man da bekommen kann. Da seid ihr natürlich froh drüber, aber es ist ja schon was Besonderes, dass man kostenlos da als Publikum hingehen kann. Und das finde ich ganz spannend als Aspekt für Teilhabe, dass ihr euch überlegt habt, ihr verkauft gar keine, oder zumindest für viele Veranstaltungen der Jazz Time, verkauft ihr gar keine Tickets. Finde ich richtig interessant. Seit wann ist das denn so?
Das war immer schon so, dass also draußen dieser Open-Air-Bereich kostenlos ist für die Besucherinnen und Besucher. Und wir zwingen ja auch keinen, diesen Pin zu kaufen. Klar, so ein bisschen moralischer Druck ist schon da. Aber das Ganze muss natürlich auch finanziert werden, und damit es auch so weitergehen kann. Und irgendwo hat man als Veranstalter, wenn man hier in Hildesheim örtlicher Veranstalter ist, ja auch eine soziale Aufgabe. Und eben wirklich allen zu ermöglichen, dahin zu gehen und das zu genießen. Das ist bei uns in der Bischofsmühle, die wir ja auch noch machen, also genauso, dass wir da mit unseren Eintrittspreisen wirklich im unteren Level sind, damit halt jeder kommen kann.
Und was unterscheidet denn jetzt die Konzerte, die auch teilweise im TFN stattgefunden haben, also die, wo man auch ein Ticket kaufen kann, von diesen Konzerten, die eben gratis und am TFN-Vorplatz stattfinden? Warum lohnt es sich, ein Ticket zu kaufen?
Naja, weil drinnen im Theater bei den Galakonzerten, sage ich mal, das sind natürlich Künstler, die von den Gagen her natürlich wesentlich höher anzusiedeln sind. Und das kann man nicht kostenlos anbieten. Da muss man wirklich Eintritt nehmen.
Da höre ich jetzt raus, dass aber auch die KünstlerInnen, die draußen auftreten und die man kostenlos sich ansehen kann, dass die das nicht quasi ehrenamtlich machen, sondern dass die auch eine Gage bekommen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also bei uns, unsere Philosophie ist, wir machen keine Konzerte irgendwie auf Food oder so. Bei uns bekommt jeder Künstler eine Festgage. Und auch die Künstler, die draußen auftreten, sind in aller Regel Berufsmusiker, die also von der Musik leben. Und die müssen ordentlich bezahlt werden. Deshalb eben auch dieser Pin-Verkauf und die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf, was wir ja auch selbst machen, die fließen dann quasi in die Finanzierung des Festivals mit rein.
Und auch draußen waren ja sogar MusikerInnen, die man auch kennen kann. Also zumindest Flora und ich waren ganz erstaunt. Wir standen dann da auf dem Vorplatz und merkten beide dann, bei den Bands, die wir gesehen haben, kannten wir jeweils ein Bandmitglied. Das war einmal Floras Klavierlehrer, richtig?
Ja.
Und ein Musiker, ein Pianist, den ich aus Hannover auch kannte. Also das sind auch Menschen, die anreisen extra nach Hildesheim. Und ich meine, es sind auch teilweise Bands dabei. War nicht eine dänische oder teils dänische Band auch dabei? Das sind ja auch Leute, die von weit her kommen. Das heißt, die Jazztime hat ja auch einen Ruf.
Ich glaube, das kann man so sagen. Also in den vergangenen 45 Jahren haben wir uns wirklich einen Ruf erarbeitet. Und es ist so, dass wir das nicht so, also wir handeln das Ding nicht so ab, dass wir sagen, okay, Musiker auftreten, zack, abbauen, weg. Sondern dadurch, dass wir das ja alle ehrenamtlich machen und da ehrenamtlich arbeiten, das kriegen die Musiker auch mit. Also das ist ganz anders, als wenn Musiker zu einem professionellen Festival in Anführungsstrichen hinkommen, wo der Veranstalter das also kommerziell betreibt, um Geld zu verdienen.
Und dass das Ganze ehrenamtlich war, das war auch schon immer so. Also in den 45 Jahren bestehen, das ja. Ist nur von dem Verein Bischofsmühle.
Ja, also rundum um das Team, außer der Musiker und natürlich Dienstleister wie Technik und so weiter, bekommt keiner Geld.
Was hat das dann für Auswirkungen so auf die Zusammensetzung des Teams? Also es kann sich ja vielleicht auch nicht jeder leisten, so ein Ehrenamt zu machen.
Naja, das sind jetzt diese drei Pfingsttage, da haben viele frei. Und ja, wir sind irgendwie eine große Familie, sag ich mal, wenn man überlegt, dass da pro Tag 80, 90 Ehrenamtliche sich die Zeit ans Bein binden und die haben einfach Spaß dabei.
Das heißt, am Pfingstwochenende sind es 80 bis 90 Leute. Wie viele Leute sind es denn in der Planung?
Na, in der Planung sind wir ein bisschen kleiner. Das ist das Organisationsteam, also der Vorstand des Zyklus, das sind 5. Und dann haben wir noch 2, 3, 4 Leute dabei, die sich um Logistik draußen kümmern und so weiter.
Ah, spannend, okay. Und wie lange braucht ihr dann im Voraus für die Planung? Ist das das ganze Jahr?
Also ich sag mal, nach der Jazztime ist vor der Jazztime.
Ja.
Also die ersten Gespräche fürs nächste Jahr, die laufen schon wieder.
Ah ja.
Spannend.
Und ja. Du meintest ja, dass du auch dafür zuständig bist, die KünstlerInnen auszuwählen, also die Acts, die dann auf der Bühne spielen. Und dazu haben wir uns gefragt, auch eben teilhabebezogen, wie denn dieser Auswahlprozess stattfindet. Also ist es ein First Come, First Serve? Ist es ein Quotenprinzip? Wonach wählt ihr aus, wer da spielt?
Nein, das ist so, wir hatten ja gesagt, also Jazztime hat wirklich einen guten Ruf. Also selbst in den USA gibt es also Musiker, die uns kennen. Dadurch, dass wir hier natürlich eine wirklich gute Blues-Szene haben, die auch in den USA spielt. Und die Künstler unterhalten sich und alle sagen, ja, du musst in Hildesheim mal gespielt haben. Und es ist so, dass wir das ja zwei teilen. Mein Partner Achim Mennecke kümmert sich um das Programm draußen. Ich kümmere mich um das Programm drin im Theater. Und in der Regel ist es so, dass Künstler sich auch bewerben, um beim Festival zu spielen. Und aber wir natürlich auch gucken, gerade in dem für die Gala-Konzerte, wer ist auf Tour und wen möchten wir haben. Unsere Philosophie ist ja die, dass wir nicht Künstler haben wollen, die irgendwo an jeder Laterne spielen, weil das hat keinen Festivalcharakter. Also wir möchten eigentlich Künstler präsentieren, die eben nicht überall zu sehen sind. Das macht das Besondere auch eines Festivals aus.
Das heißt, ihr sucht auch bewusst nach Menschen, die schon Bühnenerfahrung haben?
Ja, dadurch, dass ich habe ja gesagt, dass wir fast ausschließlich Profimusiker beschäftigen, haben die natürlich auch alle eine Bühnenerfahrung.
Und wir haben ja jetzt schon mehrmals angesprochen, dass die Jazztime jetzt 46 Jahre Bestehen feiert. Dazu haben wir uns gefragt, wie sich das Ganze verändert hat, ob ihr Untersuchungen zum Publikum habt, ob ihr wisst, wer kommt. Oder wisst, wen ihr erreichen wollt mit diesem Festival?
Also Untersuchungen, also empirische, haben wir natürlich nicht gemacht. Aber man kriegt es natürlich mit. Insofern, ja, was kommt draußen an? Und natürlich haben wir uns auch ein bisschen verändert und haben uns dem Publikumsgeschmack irgendwie angeschlossen. Also wir machen die Musik nicht für uns. Also es ist nicht unser eigener Geschmack, den wir da präsentieren, sondern wirklich, wir gucken, was kann funktionieren.
Und genau was sind diese Veränderungen? Also musikalisch, wie hat es früher ausgesehen und was ist dieses Jahr zum Beispiel neu dazugekommen?
Ja, was früher war, also früher wurde in den Anfangsjahren wirklich ausschließlich Jazz gespielt in allen Facetten. Ob das Dixieland, Ragtime, keine Ahnung war. Und inzwischen sind wir auch relativ blueslastig geworden, haben aber auch mal eine Popgruppe da. Oder wir hatten sogar schon mal aus Kanada die Paperboys, die so ein bisschen ein Crossover machen aus Latino und Folk. Also auch das hat es gegeben.
Es sind ja jetzt auch viele Gruppen dabei, die eigene Musik spielen, aber auch Covers mit auf die Bühne bringen. Das ist ja auch total anschlussfähig dann fürs Publikum, wenn man dann da einzelne Songs vielleicht schon kennt oder schon mal gehört hat. Habt ihr da irgendwie auch vom Publikum Rückmeldungen schon mal zu bekommen? Hast du in Gesprächen schon mal was dazu gehört, wie die Leute das finden, dass es quasi auch, ich meine das jetzt gar nicht abwertend, dass es so in Anführungszeichen radiotauglichere Musik quasi geworden ist.
Also die Leute, die draußen stehen und die Musik abfeiern, die wollen ein bisschen Party machen dort. Die wollen mitgehen, die wollen mitsingen, die wollen mitklatschen, die wollen tanzen und ja, das ist das, was wir dort auf die Bühne bringen.
Hat das dann eine Auswirkung auf so das klassische Jazzpublikum, wie man es sich so vorstellt, das so total jazznerdig ist und das in Jazzclubs geht und halt reinen Jazz erwartet? Also kommen die weniger oder sind die trotzdem noch da?
Die sind trotzdem da. Und außerdem bieten wir dann insofern dieses Alternativprogramm drin bei den Gala-Konzerten auch.
Mhm, ja. Das finde ich immer sehr spannend, die Frage danach, wie schafft man es, ein Stammpublikum auch zu behalten, das man vielleicht schon hat und trotzdem neue Leute dazu zu gewinnen. Würdest du sagen, es sind viele neue Leute dazugekommen oder ist der Anteil des Stammpublikums größer bei euch?
Also ich würde sagen 50-50. Also wir haben natürlich ein Stammpublikum, aber dadurch, dass die Jazztime ja jetzt nicht so ein reines akademisches Musikfestival ist, das, wenn ihr draußen wart, habt ihr das gesehen, Hüpfburg, Kinderschminken, das ist ein Familienfest. Und wir haben heute Erwachsene, die sagen, ich war mit 6 Jahren mit meinen Eltern schon da.
Mhm. Ne? Ja, Familie mit Kindern haben wir auf jeden Fall auch gesehen. Um das einmal so provokant in den Raum zu stellen, uns ist aufgefallen, oder ich hatte die Wahrnehmung, dass es Familien mit Kindern gab, dass es auch ältere Menschen gab. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum werden denn die Studis gar nicht so erreicht, weil es ja viele Studierende auch an der Uni Hildesheim zum Beispiel gibt, die auch in Richtung Jazz was studieren. Vielleicht bist du da gar nicht der richtige Ansprechpartner für, weil du selbst nicht Studi bist, sondern wir. Aber kannst du dir das erklären? Sind das Ansprüche der Studierenden, die nicht erfüllt werden, oder ist das andersrum?
Kann gelagert? Ich nicht sagen. Ja. Ich denke, dass die vielleicht auch, kommen ja nicht alle aus Hildesheim, dass die über die Feiertage einfach nach Hause fahren und dann nicht da sind. Also ich denke, vom musikalischen Angebot, also daran kann es nicht liegen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass du das meinst, weil wir dann da auch standen und uns gedacht haben, ach, spannend, das ist gerade Musik, wo wir auch einen Anschluss zu finden, aber irgendwie haben wir niemanden aus der Uni da getroffen und fanden das ganz interessant, weil das ja irgendwie auch eine ganz große Gruppe ist, die tendenziell auch Jazz interessiert sein kann und die dann da aber gar nicht vertreten ist. Das heißt, wir hatten den Eindruck, es ist eher Stammpublikum und Menschen aus Hildesheim oder Menschen, die extra dafür anreisen. Das heißt, gar nicht so sehr Menschen, die mal dran vorbeigehen und das plötzlich bemerken, oder wie siehst du das?
Doch, das auch. Also Laufkundschaft natürlich. Aber wenn man mal so in die umliegenden Straßen geht, wo Parkplätze sind, dann sieht man wirklich also so viel auswärtige Kennzeichen. Also wir haben einen Radius, würde ich mal sagen, um Hildesheim von roundabout 200 Kilometern. Wir haben früher mal Tickets verlost, über das Radio auch. Und da kam, ich glaube, die weitesten, die angerufen haben, waren aus Neumünster, Schleswig-Holstein. Und die haben tatsächlich Tickets auch abgeholt.
Ach toll, ja. Richtig, richtig cool, dass da auch Leute von so weit her noch angereist kommen.
Wir haben ein treues Publikum und das war gerade dieses Jahr wieder zu sehen. Also wir waren ja nicht vom Wetter, also nicht gerade gesegnet in diesem Jahr. Und die Hildesheimer sind so treu und oder überhaupt das Jazz-Stamm-Publikum sind ja nicht nur Leute aus Hildesheim. Die sind wirklich treu und kommen und feiern das Ding ab.
Stimmt, da hatten wir ja auch kurz am Montag uns Sorgen gemacht, weil da die Wettervorhersage auch nicht so gut war. Und dann waren wir da und haben einfach ganz viele Leute auch mit Regenjacken gesehen, die, glaube ich, alle gut vorbereitet waren.
Ja.
Top vorbereitet, Regenjacke, Sonnenschirm, Stuhl, alles dabei, damit man wirklich lang ausharren kann.
Das stimmt. Also wir waren dann ja auch ein bisschen länger auch da. Und man hat wirklich gemerkt, die Leute sind auch länger geblieben. Und man hatte aber auch einen ganz gute Fluktuation in Richtung der anderen Stände, die ihr da hattet. Auch für die Kinderaktivitäten mit der Hüpfburg und dem Schminken, da hast du schon recht. Also da achtet ihr ja auch wirklich drauf, dass es ein Angebot auch gibt für jüngeres Publikum. Also auch Menschen, die gar nicht alleine kommen können, weil es eben Kinder sind. Das finde ich echt eine spannende Überlegung, dass man sich als Jazzfestival auch überlegt, wir möchten Familien erreichen und wir möchten nicht nur Menschen erreichen, die alleine dahin kommen können, sondern eben auch Menschen, die ihre Kinder mitbringen wollen oder müssen. Und das ist ja dann auch eine wichtige Überlegung.
Naja, also wenn wir über das Thema Teilhabe sprechen, würde ich auch Menschen zum Beispiel mit Einschränkungen damit einbeziehen wollen. Und wir haben zum Beispiel bei uns auch im Team Leute, die mit Assistenzbedarf, die also nach ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Und das finde ich ist auch ganz wichtig und ganz toll.
Das ist es auf jeden Fall, ja. Sind das dann auch Menschen, die Mitglied des Vereins sind oder die über die Festivaltage unterstützen?
Die unterstützen die Festivaltage mit. Wir haben bei uns im Team welche, die arbeiten in Einrichtungen, wo Menschen mit Assistenzbedarf leben. Und die sind dann mal irgendwann zum Festival gekommen, haben sich die Musik angehört. Und irgendwann hat der ein oder andere von denen gesagt, oh Mensch, kann ich nicht irgendwie mithelfen? Da haben wir gesagt, ja, super, gerne.
Die Assistenzen, die dann dabei sind, die müssen ja wahrscheinlich bezahlt werden, weil das deren Job ist. Ist das etwas, wo ihr als Jazztime Unterstützung auch von anderer Stelle bekommt, dass die Assistenzen nicht von euch bezahlt werden müssen? Oder ist das etwas, was ihr übernehmen müsst?
Nee, die Assistenzen werden also nicht von uns bezahlt. Das sind dann die Einrichtungen, aus denen die kommen.
Ja, okay.
Und wenn wir jetzt schon beim Thema Teilhabe sind, Sekunde. Wenn wir jetzt schon beim Thema Teilhabe sind, gibt's, so wie das sich das bei uns jetzt auch im Seminar herauskristallisiert hat, so zwei Arten, wie man Teilhabe verstehen kann. Also entweder man behauptet, es sei Kultur für alle. Also wie kann man Kultur zugänglich machen? Wie schafft man es zum Beispiel eben kostenlose Konzerte? Menschen kommen dorthin, es ist niedrigschwellig, es ist Programm für Kinder da etc. Oder eben Kultur von allen. Also wie kann ich Kultur gestalten mit den Menschen? Und dazu habe ich, also wenn ich mich nicht irre, und deshalb frage ich auch nochmal nach, gab es eine Art Award-Gewinner, irgendein Gala-Event. Da würde ich gerne noch mehr dazu erfahren, was war das für ein Wettbewerb, was war das für ein Award und wer hat da dieses Mal gewonnen?
Also das ist ein Preis, der ausgelobt wird von dem Rotary Club Hildesheim. Die haben damals vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, wo Musiker eben nicht spielen konnten und keine Einnahmen hatten, gibt es eine Gruppe hier in Hildesheim, die dann gesagt haben, okay, das wollen wir unterstützen. Und das war dann 2022 wurde zum ersten Mal dieser Preis ausgelobt in Höhe von 10.000 Euro. Das ist in diesem Genre Jazz schon eine richtige Hausnummer. Und bei anderen Preisen, die vergeben werden, müssen die Musiker dann für dieses Preisgeld spielen und bekommen keine Gage. Und das ist bei uns nochmal anders. Bei uns gibt es also den Check, das Preisgeld. Und für den Auftritt an dem Abend, wo die Preisträger dann eben vorgestellt werden und spielen, bekommen sie von uns auch nochmal eine extra Gage. Ja, also ganz normal die Gage, die sie sonst auch bekommen. Und das ist dann insofern zweigeteilt. Also das Preisgeld kommt vom Rotary Club. Und die Organisation, Auftritt und so weiter, das ist das, was wir dann machen. Und auch die Gage, die wir bezahlen.
Und wer hat da dieses Jahr gespielt?
Das waren zwei Künstler, deutsche junge Künstler. Also das war das Vincent Meissner Trio. Vincent Meissner ist ein junger Pianist, der total gehypt wird, der bei Michael Wolny studiert hat. Das ist ein ganz angesagter junger Pianist im Jazzbereich. Und der zweite Preisträger war Tobias Meinert mit seiner Formation Berlin People. Er ist Saxophonist, er selbst lebt viel in den USA, in New York, aber seine Mitmusiker in Berlin, deswegen hat er das Projekt Berlin People genannt halt. Und er ist ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in den USA. Und genau, der war der zweite Preisträger.
Und haben sich da dann viele Menschen auf diesen Award beworben oder vorgespielt?
Also inzwischen ist der wirklich angekommen, der Preis in der europäischen Jazzszene. Das sieht man, also ich glaube, die hatten 80, 90 Bewerbungen. Also ich bin selbst nicht in der Jury, weil ich habe genug zu tun. Und aber wir haben ganz, die Jury ist wirklich gut besetzt. Da ist zum Beispiel Götz Alsmann drin. Und Professor Fiete Felsch, das ist ein Saxophonist von der NDR Big Band, dann eben von den Rotary-Leuten zwei und eben Achim Mennecke von uns vom Zyklus.
Was ich ganz spannend finde, du meintest gerade, die KünstlerInnen haben dann ihre Gage ja quasi sicher und als es dann den Preis gab, gab es nochmal so eine Art Aufschlag, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, also die wissen vorher, dass sie eben Preisträger sind. Dann machen wir mit denen den Vertrag für den Tag und bekommen die halt von uns die Gage. Naja, und den Scheck bekommen sie dann eben von der Organisation, von den Rotariern, die den Preis ausgelobt haben.
Nee, das finde ich nämlich sehr spannend, dass auch wenn sie dann nicht den Preis bekommen hätten, hätten sie dann bei euch spielen dürfen oder das dann?
Nee, das ist ja insofern, dieser zweite Galaabend ist dann dieses Preisträgerkonzert. Mhm.
Okay, ja, das ist, finde ich, mich auch richtig spannend, dass ihr dann nochmal so eine Bühne bietet für Menschen, die dann nochmal was Besonderes geleistet haben und gleichzeitig eine große Verlässlichkeit bietet, dadurch, dass schon vorher klar ist, man wird nicht komplett ohne Geld irgendwie aus der Sache rausgehen. Hat das Auswirkungen darauf, dass KünstlerInnen vielleicht auch immer wieder bei euch spielen möchten, dass sie halt wissen, bei euch spielt man und kriegt auf jeden Fall die Gage und vielleicht gibt's sogar noch, wenn man sich beworben hat, ein Preisgeld obendrauf?
Ja, natürlich. Also wir sind bekannt dafür, dass wir faire Gagen bezahlen. Und das mit dem Preisgeld, das ist jetzt das ist nochmal eine andere Hausnummer. Weil dieser Preis, den gibt es eben einmal im Jahr, wird der ausgelobt. Und Und der ausgewählt wird, also wer Preisträger wird, spielt dann, bekommt das Preisgeld und eben für die Leistung, die er in dem Abend bringt, eben seine Gage, sein Honorar.
Recht zu Anfang des Gesprächs hattest du eben schon gesagt, dass die Menschen, die auf der Bühne im Theater spielen und wo man dann ja auch Tickets verkauft, dass sie eine höhere Gage bekommen als die Menschen, die draußen spielen. Wonach richtet sich denn da die Gage? Also bekommen dann alle, die draußen spielen, auch das Gleiche oder ist das unterschiedlich je nach Band?
Das ist unterschiedlich je nach Band. Also natürlich ist es immer eine Frage des Marktwertes. Ja, ich sag mal Gregory Porter im Jazzbereich werden wir uns nie leisten können. Da ist die Gage sechsstellig, sowas kann man nicht bezahlen. Und natürlich dann auch abhängig, kommt ein Einzelkünstler, kommt ein Duo, kommt ein Trio, danach richtet sich dann auch die Gage mit.
Und die Gelder dafür, die bekommt ihr dann über die Einnahmen, die ihr beim Festival macht, aber auch über Vereinsbeiträge oder wie gewinnt ihr da die Gelder? Stellt ihr super viele Anträge?
Wir stellen super viele Anträge, ja. Bei Organisationen wie der Weinhagen Stiftung zum Beispiel. Die Stadt Hildesheim unterstützt uns mit einem, wir haben da eine feste Haushaltsstelle, also da bekommen wir Geld. Und natürlich für die Künstler drin das Eintrittsgeld. Das sollte dann in der Regel reichen und das kalkulieren wir natürlich auch immer nach Höhe der Gage. Und und draußen eben Pinnverkauf, Getränkeverkauf.
Das heißt, ihr müsst da richtig viel mit den Gagen ja auch rumrechnen, wie man es schaffen kann, dass so und so viele KünstlerInnen auftreten können zu der Gage, die man eben mit ihnen vereinbart hat. Wie weit im Voraus müsst ihr das denn machen? Also ab wann steht dann quasi das Line-up fest?
Also spätestens November, Dezember.
Okay.
Immer im Vorjahr, ja. Ne?
Das ist wirklich früh, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte es
Ist es so, wir gehen, das kann man einfach sagen, jedes Jahr mit einem Risiko von 130.000 Euro roundabout gehen wir an den Start. Und dann müssen wir gucken, so wie spielen wir das Geld ein? Und das sind dann eben mehrere Paar Schuhe. Das ist zum einen dann eben Einnahmen an den Getränkeständen, PIN-Verkauf und Eintrittsgelder. Und natürlich die Sponsoren. Wir haben zum Glück in Hildesheim wirklich etliche Unternehmen, die das, ich sag mal so, das Herz auf dem rechten Fleck haben und uns eben unterstützen. Ihr habt vielleicht auch diese Monitorwand gesehen an der Open-Air-Bühne. Dafür bezahlen die Unternehmen halt Geld, dass sie da präsent sind. Und das hilft uns also wirklich unheimlich.
Das bedeutet, ihr als Jazztime profitiert auch über eure Bekanntheit schon eigentlich, oder? Also, dass ihr mittlerweile eigentlich eine Marke geworden seid, die es seit 45, 46 Jahren jetzt gibt, bringt euch das ja schon auch was, oder?
Das ist richtig. Das würde ich auch genauso sehen. Und wir sind eine Marke und es ist so, dass Unternehmen von sich aus inzwischen auf uns zukommen und sagen, oh, da oben auf dieser Monitorwand, da wäre ich auch gerne mal präsent. Mhm. Ja, und wie gesagt, jeder, der ausreichend über finanzielle Mittel verfügt, kann sich gerne melden und wir nehmen ihn damit auf.
Und wie lange bist du persönlich jetzt schon im Zyklus, Bischofsmühle Zyklus 66?
Ja.
Beziehungsweise organisierst du die Jazztime mit?
Ja, ich glaube, ich bin der Methusalem da. Und ich habe 1984 mein erstes Open Air organisiert und dann ab 1986 die Konzerte drin im Theater.
Und hast du davor schon, warst du da schon Mitglied im Verein?
Ja, ja.
Okay. Ja, ja. Richtig spannend. Wie ist das denn eigentlich, wenn ihr die Jazztime plant? Orientiert ihr euch da sehr daran, wie es die letzten Jahre war? Oder wird dann jedes Jahr ein neues Konzept quasi ausgearbeitet und es unterscheidet sich grundlegend im Planungsprozess und in dem, was auf der Bühne am Ende stattfindet? Oder würdest du sagen, das ist eher ein Fortführen dessen, was funktioniert?
Ja, das würde ich so sagen. Es ist ein Fortführen dessen, was funktioniert. Wobei, ich sage, man kann natürlich immer was ändern. Wir hatten ganz früher, hatten wir zum Beispiel drin im Theater drei Gala Künstler am Abend, da hat der letzte um 1:30 angefangen. Also ich weiß noch, Stan Getz zum Beispiel, der hat um 1:30 nachts ist der auf die Bühne. Das sind natürlich Dinge, sowas funktioniert heute nicht mehr. Mhm. Also heute, damals haben die Musiker dann auch nur eine Stunde gespielt. Da waren die gerade warm gespielt, mussten runter von der Bühne. Und wir haben, das ist auch nicht schön fürs Publikum. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine richtig gute, große Show. Und dann eben oben im F1 hinterher nochmal eine Aftershow-Party, wo wir dann auch nochmal ein bisschen Live-Musik anbieten. Und das ist eigentlich ein Konzept, was sich bewährt hat.
Ja. Und das ist jetzt quasi, was sich in den Gala-Shows verändert hat, wo du ja für verantwortlich warst. Aber hat sich im Open-Air-Programm jetzt auch irgendwas in den Jahrzehnten verändert, irgendwas, was früher eben grundlegend anders funktioniert hat?
Nein. Das ist eigentlich bei, wir haben uns draußen sicherlich auch einer Musikrichtung geöffnet.
Ja.
Also wir sind von diesem strikten Jazz-Begriff einfach weg.
Mhm.
Ja. Weil wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich eine breite Palette anbieten.
Ja, das ist auch spannend zu diesem strikten Jazz-Begriff, weil ich kenne das so als Stereotyp, dass ein bisschen dieses Jazz-Hören braucht ein geschultes Ohr oder man muss Jazz erst verstehen. Also so quasi habe ich das Gefühl, ist das Vorurteil und Leute trauen sich da nicht so ran erstmals. Und dann eben zu sagen, aber wir haben uns davon jetzt ein bisschen mal erstmal wegbewegt, dass es nur dieses klassische Jazz sein muss, ist auf jeden Fall eine Wahl, die es irgendwie wahrscheinlich zugänglicher macht erstmal, wie wir vorhin auch schon gemeint haben, mit dem Mitklatschen und dem einfach Publikum, was gerne bekannte Sachen hört, die man schon kennt.
Naja, also ich denke, wenn man draußen das Open Air betrachtet, da muss eine Interaktion stattfinden zwischen Künstler und Publikum. Wenn du da Musiker hast, die wirklich so rein akademisch, dann, ich sag auch möglicherweise nur noch auf ihre Notenblätter starren, funktioniert das nicht.
Aber jetzt nochmal zu diesem Klischee. Ich habe gesehen, dass du ein bisschen die Stirn gerunzelt. Also du meinst, das ist auf gar keinen Fall so. Man braucht kein geschultes Ohr, um Jazz zu hören.
Nein. Also für mich ist das, also ich bin zum Jazz gekommen, weil es, für mich war es eigentlich faszinierend, einen Musiker ganz dicht zu sehen, nicht irgendwo auf einer Leinwand, sondern zu sehen, wie der schwitzt, wie der spielt, wie der improvisiert und wie er mit seinem Mitmusiker, wie die sich angucken und sich Zeichen geben. Einfach dieses Live-Erlebnis. Ne? Und da denke ich, braucht man auch für Jazz kein geschultes Ohr. Das macht einfach Spaß. Und dieser Begriff Jazz, der ist ja auch unheimlich weit gefasst. Also guck dir amerikanische Filme an, Kinofilme. Da siehst du plötzlich irgendwo eine Szene, wo irgendein schwarzer Musiker eine Trompete spielt. Und die Filmmusik ist sehr, sehr häufig Jazzmusik. Und Miles Davis war jemand, den man oft irgendwo hingestellt hat, der dann eine Szene, in einer Szene zu sehen war, wo er Trompete gespielt hat. Ja, und das ist das, was viele Leute gar nicht wissen, was sie in Filmen hören, ist Jazz.
Das heißt, würdest du sagen, Jazz ist eigentlich viel populärer, als die Menschen das glauben?
Das würde ich unterstreichen, genau.
Okay, ja. Und denkst du aber, dass diese Vorurteile vielleicht Menschen davon abhalten, trotzdem sich Jazz anzuhören und bei der Jazz-Time dabei zu sein?
Ja, das mag gut sein. Aber jeder, der dann mal da war und vielleicht die eine oder andere Facette des Jazz gehört hat, der kommt auch wieder.
Das glaube ich dir total. Also da waren wir ja, wie gesagt, auch überrascht davon. Genau. Du hast eben schon gesprochen, wie es sich über die Zeit entwickelt hat. Würdest du sagen, die KünstlerInnen, die auftreten oder das Publikum, das kommt, hat sich auch verändert mit der Zeit? Oder denkst du, es sind quasi die gleichen Leute, die nur andere Musik machen und konsumieren?
Also das Publikum hat sich natürlich geändert. Ein Teil ist leider weggestorben und es wächst natürlich immer wieder neues Publikum nach. Und das Gleiche betrifft auch die Künstler, die da auf der Bühne stehen.
Wenn wir jetzt schon bei Veränderungen sind, wir sind ja hier quasi über den Kulturregionale Podcast. Und die Kulturregionale ist ja dieses Jahr das erste Mal in Hildesheim. Und die Jazztime fällt auch unter das Programm der Kulturregionale, ist jetzt Teil davon. Dazu haben wir uns gefragt, also ihr seid ja wie schon so oft erwähnt, ein bestehendes Festival. Was ändert das für euch, dass ihr jetzt Teil der Kulturregionale seid? Ändert das überhaupt etwas?
Ich würde sagen, nein.
Nein, es läuft einfach weiter.
Es läuft weiter.
Okay. Und auch, also die Kulturregionale hat es sich ja auch zum Ziel gesetzt, ein bisschen die Region zu verknüpfen. Hast du das Gefühl, dass da jetzt vielleicht mehr Leute auch von außerhalb darauf aufmerksam geworden sind? Oder war das einfach schon so bekannt von vornherein?
Also ich denke, wir waren von vornherein bekannt und sind also Pfingsten gesetzt für auch viele, die aus Hildesheim weggezogen sind, Pfingsten ihre Familien besuchen, die sind alle da. Also ich sehe selbst aus meiner Generation Leute, die dann hier nicht mehr in Hildesheim wohnen, die man dann plötzlich wieder trifft und sagt, Mensch, ja, du weißt doch, Pfingsten ist für mich immer ein gesetzter Termin, da bin ich in Hildesheim.
Mhm. Würdest du aber sagen, dass die Kulturregionale jetzt irgendwie einen Einfluss darauf hatte, wie die Jazztime dieses Jahr gestaltet ist? Oder hätte die Jazztime auch ohne die Zusammenarbeit mit der Kulturregionalen genauso stattgefunden?
Die hätte auch genauso stattgefunden. Dadurch, dass wir ja im Vorfeld auch planen müssen. Und es gibt gewisse Abläufe, die eben einfach schlecht zu ändern sind.
Mhm. Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar. Die Kulturregionale läuft ja auch unter einem gewissen Motto und beruft sich dabei immer häufig auf Heimaten oder Gemeinschaften. Das EN steht jeweils in Klammern, also könnte auch jeweils nur die Einzahl sein. Sind das Begriffe, über die ihr euch dann als Jazztime auch Gedanken gemacht habt, oder ist das ein reines Kulturregionale Schlagwort, das sich schon dadurch erfüllt, dass die Jazztime überhaupt dabei ist und eine neue Heimat bietet?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, darüber haben wir uns überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also wir haben unser Festival halt geplant, wie wir es immer machen, und also jetzt ganz unabhängig davon, von der Kulturregionale.
Okay. Ja, auch spannend. Und würdest du mit der Kulturregionale, wenn es die nochmal gibt, würdest du sagen, da arbeitet man wieder zusammen oder das dann lieber nicht?
Doch, also ich denke, dann kann man, also für uns kam das eigentlich relativ spät. Und ich denke, wenn man das im Vorfeld, kann man natürlich sicherlich enger zusammenarbeiten und auch vielleicht möglicherweise mehr machen.
Ist dann die Kulturregionale auf euch zugegangen oder habt ihr euch über einen der Aufrufe, die die Kulturregionale gemacht hat, quasi beworben?
Also ich weiß eigentlich nur, dass man sich bei mir gemeldet hat und eigentlich Presseinformationen haben wollte.
Also es ist eine recht lose Zusammenarbeit.
Ja.
Okay, spannend.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir nähern uns schon langsam dem Ende dieser Podcast-Folge. Und da hätten wir uns zum Abschluss noch ein Format überlegt. Und zwar wäre das ganz spannend, wenn du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Und zwar, du bist ja dabei, eben KünstlerInnen hier anzufragen für die Jazztime, beziehungsweise zu buchen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und du weißt natürlich auch, was das Festival über passiert ist. Deshalb interessiert uns natürlich brennend als KulturwissenschaftsstudentInnen, was dieses Jahr beim Kulturmanagement so richtig gut geklappt hat und was irgendwie vielleicht nochmal im nächsten Jahr ein bisschen verändert werden muss oder ein bisschen dran geschraubt werden muss.
Bei unserem jetzt?
Bei eurem jetzt.
Das kann ich jetzt eigentlich so noch gar nicht sagen, weil die Nachlese haben wir insofern noch nicht gemacht. Mhm. Jeder hat jetzt erstmal ein paar Tage Urlaub.
Ja, klar.
Und es gibt immer irgendwo Dinge, die man besser machen kann. Und jeder hat in seinem Aufgabenbereich Checklisten. Und da gucken wir natürlich, was ist gut gelaufen, was ist zu spät passiert und so weiter. Und das versuchen wir natürlich immer zu ändern. Ne? Aber dadurch, dass wir das alle ehrenamtlich machen, der eine hat ein bisschen mehr Zeit, der andere weniger. Auch darauf muss man Rücksicht nehmen. Und ich denke mal, das ist live. Es klappt nicht immer alles hundertprozentig.
Das nenne ich mal eine wirklich diplomatische Antwort. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich für dieses wunderbare Gespräch.
Also sehr gerne,
ich finde es wirklich richtig spannend, nochmal so viel Einblick auch in so kurzer Zeit in die Planung und Durchführung der Jazztime zu bekommen und was das genau bedeutet, auch für die Teilhabe durch die Menschen, die mitarbeiten, die auftreten dürfen und die am Ende auch zuschauen. Also auch Menschen wie Flora und mich, die dann da im Publikum gestanden haben und sich eigentlich gefragt haben, was ist überhaupt die Jazztime? Also ganz, ganz vielen Dank an dich, Waldemar. Und auch ein Dankeschön an Radio Tonkuhle. Genau, vielen, vielen Dank. Und dann große Empfehlung, nächstes Jahr zur Jazztime zu gehen. Waldemar, du sagst mir, möchtest noch was sagen.
Dann nee, hast du das Schlusswort. Das war's eigentlich. Ich habe gesagt, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder.
Genau, und erhol dich gut jetzt nach den 3 Tagen. Ja.
Das war der Podcast der Kulturregionale vom Projektbüro Kulturregion Hildesheim. Durch die Sendung führten Mareike Knobloch und Annika Rachor. Eine Produktion von Radio Tonkuhle 2024.